Warum werden viele Kirchenmitglieder nicht am Ort der Sicherheit beschützt werden? Noch einmal wiederholt. Warum werden viele Kirchenmitglieder nicht am Ort der Sicherheit beschützt werden? Es gibt eine interessante Aussage im Buch der Offenbarung, die auf den ersten Blick schwer verständlich sein könnte. Wir wissen ja, in den ersten Kapiteln im Buch der Offenbarung wird über verschiedene Kirchengemeinden gesprochen. Die Sendschreiben, die Botschaften richten sich an buchstäbliche Gemeinden. Gemeinden der damaligen Zeit, die wirklich existiert haben. Aber sie beschreiben auch sieben Kirchenepochen oder Kirchenäras seit der Zeit der Gründung der neutestamentlichen Kirche bis hin zur Wiederkehr Christi. Und sie richten sich auch an jeden einzelnen Christen, egal wann und wo er oder sie gelebt haben. Nun, wir leben heute in der letzten Kirchenepoche, der Gemeinde der Laodicea. Doch es wird noch Reste oder Überbleibsel der drei Epochen, die zuvor existiert haben, geben. Ganz besonders der Philadelphia-Gemeinde, aber auch der Sardis-Gemeinde und der Thyatira-Gemeinde. Denn alle diese Gemeinden werden mit der großen Trübsal und mit der Wiederkehr Christi in Verbindung gebracht. Nur von der Philadelphia-Gemeinde heißt es, oder besser von dem Überbleibsel, dass sie vor der großen Trübsal an einem besonderen Ort hier auf Erden bewahrt und beschützt werden wird. Und so lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 12, die Verse 14 und 17, und ich lese heute ausschließlich, wenn nicht anders vermerkt, aus der Lutherbibel 84. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 14. Da heißt es, es wurden der Frau, Bezugnahme auf die Kirche Gottes, es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Das heißt jetzt nicht, dass der Frau Geld gegeben wird, damit sie sich schöne Flugtickets kaufen können, um dort in die Wüste zu fliegen. Das ist damit nicht gemeint. Aber sie wird von der Schlange, dem Teufel, dem Drachen beschützt werden für 3,5 Jahre. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wie genau sie an diesen Ort der Sicherheit gelangen wird hier auf Erden, ist nicht offenbart. Es gibt da verschiedene Spekulationen. Aber sie wird an diesem Ort sein. Aber andere werden nicht an diesem Ort sein. Denn wir lesen in Vers 17, in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 17, und der Drache, Satan, der Teufel, wurde zornig über die Frau, die jetzt am Ort der Sicherheit sein wird, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Also hier werden Menschen beschrieben, die halten die Gebote Gottes und die haben das Zeugnis Jesu und werden gleichwohl nicht am Ort der Sicherheit beschützt werden. Nun, dies bezieht sich vornehmlich auf die Laodicea-Kirche. Die werden nicht als würdig erachtet werden, am Ort der Sicherheit beschützt zu werden. Und es kann sich auch auf Reste der Sardis- und der Thyatira-Kirche beziehen. Und auch solche aus der Philadelphia-Kirche, für die Gott eine spezifische Aufgabe vorgesehen hat. Eine Aufgabe, die außerhalb des Ortes der Sicherheit verbracht werden muss, wie zum Beispiel die zwei Zeugen. Die werden nicht am Ort der Sicherheit sein, die werden auf andere Weise von Gott beschützt werden. Aber hauptsächlich geht es um die Laodicea-Gemeinde und dann Überbleibsel der Sardis- und der Thyatira-Kirche, die den Philadelphia-Geist eben nicht haben. Wenn dem so ist, warum heißt es dann, dass diejenigen, die verfolgt werden, die von Satan verfolgt werden, die nicht am Ort der Sicherheit sein werden, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben? Heißt das denn nicht, dass sie doch würdig sein würden, vor der großen Trübsal beschützt zu werden, Sie halten doch die Gebote. Sie haben doch das Zeugnis Jesu. Ich möchte zunächst einmal Folgendes ausführen. Und das hatten wir auch in der Opferansage gehört. Wenn man die Gebote Gottes hält, dann kann das sehr wohl bedeuten, dass man sie befolgt, dass man sie in seinem Leben anwendet, dass man nach diesen Geboten wandelt oder lebt. Ich möchte hier einige Bibelstellen Ihnen vorlesen und mit Ihnen lesen, die das klar und deutlich zum Ausdruck bringen. 1. Mose Kapitel 26 und die Verse 4 und 5. 1. Mose 26 und die Verse 4 und 5. Und da sagt Gott zu Isaak, wie er es auch zuvor zu Abraham gesagt hatte: Ich will deine Nachkommen mehren, wie die Sterne am Himmel, und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat. Meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. Er hat offensichtlich alles dies gehalten, befolgt, in seinem Leben angewendet. 2. Mose Kapitel 20 und Vers 6 sagt uns in 2. Mose Kapitel 20 und Vers 6, ich will das kurz zusammenfassen, dass Gott Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Offensichtlich halten sie sie in dem Sinne, dass sie sie befolgen, in ihrem Leben anwenden. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 5 an. 5. Mose Kapitel 5 und in Vers 29. Hier bemängelt Gott, dass etwas falsch war am alten Hause Israel und er wünschte sich, es wäre anders gewesen. Aber auch hier wird deutlich, wie das Wort halten im Hinblick auf die Gebote zu verstehen ist. In dieser Stelle. Da heißt es in 5. Mose 5 und Vers 29, Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Auch hier wünscht sich Gott, dass das damalige Volk Israel seine Gebote das ganze Leben hindurch befolgen würden, anwenden würden. Schauen wir uns Psalm 119 an. Psalm 119 und in Vers 60. Das ist das, was der Psalmist, wahrscheinlich David, geschrieben hat. Und auch hier ist es deutlich, dass hier eine Lebensweise zum Ausdruck kommt. Psalm 119 und Vers 60. Ich eile, ich säume nicht, zu halten deine Gebote. Offensichtlich bezieht er sich hier auf sein Leben, auf seine Lebensweise, wie er sich verhält. Salomo sagt Ähnliches in Prediger Kapitel 12 und in Vers 13. Und er sagt dies uns allen zu Ende dieser Stelle, in Prediger 12 und Vers 13, eine sehr bekannte Stelle, die gilt für alle Menschen, die hier vor mir sitzen, diejenigen, die mir von oben her in einem anderen Raum zuhören, zuschauen, alle die, die sich über Internet zugeschaltet haben, alle die, die später sich vielleicht diese Predigt anhören werden, wenn sie gepostet ist. Was heißt es hier in Prediger 12, Vers 13? Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen, ohne Ausnahme. Es geht darum, die Gebote sollen gehalten, sie sollen befolgt. Sie sollen im Leben angewendet werden. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, auf die ich noch eingehen könnte, aber ich möchte kurz hier auf Stellen im Neuen Testament eingehen, die das auch deutlich machen. Wie zum Beispiel Johannes Kapitel 8 und Vers 51. Auch hier sagt Christus sehr, sehr deutlich, was mit dem Halten der Gebote gemeint ist, gemeint sein kann. Johannes 8, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Offensichtlich hier geht es um das Halten im Sinne von Ausüben, im Sinne von danach leben. Johannes 14, Vers 15. Johannes 14, Vers 15. Die Stelle haben wir, glaube ich, eben in der Opferansage von Michael Link schon bereits gehört. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, sagt Christus, so werdet ihr meine Gebote halten. Nun, wie wir gleich noch sehen werden, es kann sich auch eine weitere Bedeutung hier mit hineinspielen, aber es geht hauptsächlich hier um das Halten der Gebote im Sinne von die Gebote anwenden, nach den Geboten zu leben. Und dann auch im gleichen Kapitel und in Vers 21. Johannes 14 und Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, schauen Sie hier eine gewisse Unterscheidung bereits. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Mit all diesen Stellen ergibt sich wiederum dann die Frage, ist mit dem Halten der Gebote immer das Befolgen der Gebote gemeint? Wenn das der Fall wäre, ja, warum ist dann die Gruppe in Offenbarung 12 und Vers 17 nicht eine Gruppe, die beschützt wird vor dem Drachen am Ort der Sicherheit? Nun, wenn es um Laodicea geht, da wird uns gesagt, die sind weder heiß noch kalt. In anderen Worten, Christus sagt, wenn sie wenigstens heiß oder kalt wären, also wenn sie wenigstens entweder klar und deutlich zu erkennen geben würden, sie wollen von mir nichts wissen, oder sie sind eifrig dabei. Aber das war bei denen eben nicht der Fall. Bei den Laodiceern gab es Selbstgerechtigkeit. Die dachten nicht daran, dass sie in irgendeiner Form sich ändern müssten. Sie hatten nicht genug Eifer für Gott. Der Eifer fehlte. Nun, die Laodicea mögen die Gebote Gottes halbherzig befolgt haben. Aber nicht mit Inbrunst. Nicht mit tiefster Überzeugung. Nicht mit dem Wissen, dass das Halten der Gebote absolut erforderlich ist, ohne Kompromisse, ohne, wie wir gehört haben, die Tendenz, ein bisschen da abzuschneiden, dort es nicht so in der letztendlichen Konsequenz zu tun. Aber, was ich persönlich für eine weitaus noch plausiblere Erklärung ansehen würde, die Idee, dass diese Gruppe, hauptsächlich die Laodicea, könnte sich auch, wie ich sagte, um Thyatira noch gehen und Sardes, dass diese Menschen die Gebote halten, wie es heißt, kann auch bedeuten, dass sie die Gebote festhalten, dass sie sie behalten, dass sie sie bewahren. Mit anderen Worten, dass sie die Gebote nicht vergessen. Aber es muss nicht unbedingt heißen, dass sie die Gebote in die Tat umsetzen und tun. Es geht also darum, wenn man das so sehen will, dass sie schon wissen, was die Gebote sind. Sie wissen, was Gott sagt. Und sie haben dieses Wissen bewahrt, halten fest daran. Aber sie mögen nicht unbedingt danach leben. Ich möchte ein paar Beispiele mit Ihnen jetzt wiederum durchgehen, die uns zeigen, dass das Halten im Sinne von Festhalten oder Behalten verstehen werden kann. Mit anderen Worten, nicht vergessen, was man gehört hat. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 15. 2. Thessaloniker 2 und Vers 15. Ich möchte behaupten, dass die meisten in der Kirche Gottes, in den verschiedenen Organisationen, schon wissen, was die Gebote aussagen. 2. Thessaloniker 2 und Vers 15. Und ich lese aus der neuen Lutherbibel 2009. Da wird es wie folgt übersetzt. So steht nun, Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen. Mit anderen Worten, vergesst nicht, was euch gelehrt worden ist. Titus, Kapitel 1 und Vers 9, auch hier wiederum, die Neue Lutherbibel 2009. Titus 1 und Vers 9. Und da wird das wie folgt übersetzt. Er halte am wahrhaftigen Wort fest, das der Lehre gemäß ist. Klar zum Ausdruck gebracht wird hier die Tatsache, man soll nicht das vergessen, was einem gesagt worden ist. Aber das heißt nicht unbedingt, und das wird in diesen Stellen eben gerade nicht gesagt, dass das Festhalten mit dem automatischen Tun gleichzusetzen ist. Hebräer Kapitel 4 und Vers 14. Hebräer Kapitel 4 und Vers 14, und ich möchte hier aus der Lutherbibel 1912 vorlesen. Aber die Neue Lutherbibel 2009 bringt es ähnlich. Hebräer 4 und Vers 14 in der Lutherbibel 1912. Dieweil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Wiederum nicht vergessen, was uns gesagt worden ist. Das ist klar, wenn man es vergisst, dann wird man es ohnehin nicht tun. Offenbarung Kapitel 2, Vers 25. Ebenfalls aus der Lutherbibel 1912 wiedergegeben. Offenbarung 2 und Vers 25. Eine sehr wichtige Stelle, die sich eben auch an uns alle wendet und richtet. Die Ermahnung von Christus, der sagt, doch was ihr habt, das haltet, bis dass ich komme. Die Lutherbibel 2009, das haltet fest, bis dass ich komme. Also nicht vergessen. Noch eine Stelle, Offenbarung Kapitel 3 und Vers 8. Offenbarung 3 und Vers 8, das werde ich wiederum aus der Lutherbibel 1912 vorlesen. Offenbarung 3 und Vers 8, das ist jetzt eine Stelle an die Philadelphia-Gemeinde. Und da heißt es, du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Philadelphia-Gemeinde hat das Wort Gottes behalten. Aber das allein würde nicht ausreichen. Denn die Laodicea-Gemeinde hat das Wort ja auch. Aber da fehlt was. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 17 und Vers 6. Johannes 17 und Vers 6, und auch das wiederum aus der Lutherbibel 1912. Johannes 17 und Vers 6. Da sagt Christus zu Gott dem Vater im Garten Gethsemane in seinem letzten Gebet als Mensch, sagen wir einmal, bevor er überliefert wurde, bevor er dann verhaftet wurde, bevor er gekreuzigt wurde. Johannes 17, Vers 6, das zeigt uns auch, mit welchen Gedanken Christus da umging. Die Stelle haben wir ja auch während des Passahabends gelesen. Da sagt er zu Gott dem Vater, ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort behalten. Nicht vergessen. Sie haben es behalten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Halten und dem Behalten und dem Bewahren und dem Tun. Im Psalm 105 und Vers 45. Psalm 105 und Vers 45, da wird etwas gesagt, und ich nehme jetzt nur diese Stelle und nehme einen Ausschnitt daraus, wo es heißt, Psalm 105 und Vers 45, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze bewahrten. Offensichtlich ist damit nicht das Gleiche gemeint. Er sagt nicht, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze hielten. Nein, zwischen hielten und bewahrten ist ein Unterschied. Bewahrten im Sinne von, man kennt es. Hier, das Halten im Sinne von, man tut es. Es ist hier nicht das Gleiche. Und so lesen wir eine weitere Stelle im Psalm 119, die Verse 33 bis 34. Psalm 119 und die Verse 33 und 34. Auch hier achten wir auf die unterschiedliche Wortwahl, die Verschiedenes zum Ausdruck bringen. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Also Gott zeigt ihm jetzt seine Gebote Und er bewahrt sie, er behält sie, er vergisst sie nicht. Vers 34. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Da ist ein Unterschied zwischen dem Halten und dem Bewahren. Zunächst einmal bewahrt man es natürlich. Aber das alleine führt nicht dazu, dass man es auch hält, in dem Sinne von tut. Das gleiche in Maleachi Kapitel 2 und Vers 7. Maleachi Kapitel 2 und Vers 7. Von wem sollen wir Lehre erhalten? Wer bewahrt die Lehre? Jeder x-beliebige TV-Evangelist, den man so auf dem Internet findet, man kann einfach da zu dem hingehen oder zu einer Frau noch, die dann irgendwo predigt, und dann hat man schon das Gesetz Gottes verkündigt bekommen. Oder man geht zum Internet und sucht da rum, bis man dann irgendwie was Merkwürdiges findet. Das ist nicht das, was Gott sagt. Maleachi Kapitel 2, Vers 7. Denn des Priesters Lippen, mit anderen Worten, derjenige, der ein getreuer Hirte in Gottes Kirche ist, des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche. Weisung oder besser das Gesetz, wie es die Lutherbibel 2009 es bringt. Der wahre Prediger Gottes soll die Lehre bewahren, sodass er andere belehren kann über das Gesetz. Es geht um das Bewahren, es geht um das Wissen, es geht also nicht um das Vergessen. Es geht aber nicht unbedingt hier an diesen Stellen um das Tun. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 11 und Vers 28. Lukas 11 und Vers 28. Auch hier wiederum das Wort bewahren im Sinne von halten kann die Bedeutung haben von man vergisst es nicht. Lukas 11 und Vers 28. Er aber sprach, und das ist Jesus Christus, nachdem gesagt worden ist, oh, selig sind die, die halt im Reich Gottes das Brot essen. Und da sagte er, ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Also nicht vergessen. Psalm 119, Vers 61. Psalm 119 und Vers 61. Wir werden immer und immer davor gewarnt, nicht das zu vergessen, was wir gelehrt bekommen haben. Das ist nämlich einfach dann für den Drachen, für die Schlange, für Satan, uns zu verführen. Ja, weil man nicht mal genau weiß, was Gott einem jetzt gesagt hat, in einer gewissen Situation. Das kann dann sehr einfach sein. Ja, das ist ja okay, kann ich doch machen. Wo steht denn das geschrieben, dass ich das nicht machen kann? Psalm 119, Vers 61. Hier wiederum der Psalmist schreibt, der gottlosen Strecke umschlingen mich. Da kommt jetzt diese Einflussnahme, wo die Gottlosen einen dazu verführen wollen, falsche Wege zu gehen. Aber er sagt, die gottlosen Stricke umschlingen mich, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Er hält es. Im Sinne von, er vergisst es nicht. Er hält es fest. Er bewahrt es. Und so lesen wir in Hosea Kapitel 4 und Vers 6. Was das Problem ist, heute mit der gesamten Menschheit, in diesem Fall ging es und geht es um das moderne Volk Israel, das Haus Israel, nicht nur das Haus Juda, aber es geht eigentlich um uns alle. Denn alles das trifft für uns alle zu, egal wo man lebt. Hosea Kapitel 4 und Vers 6, da sagt Gott, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Das kann sich auch auf das wahre Volk Gottes beziehen, die sich abgewendet haben von der Wahrheit, die Erkenntnis Gottes verworfen haben, die vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wiederum gegessen haben und nicht vom Baum des Lebens. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Mit anderen Worten, sie hatten es schon. Aber sie haben es verworfen. Darum wird auch dich ich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Hier ist ein Prediger, der die Wahrheit kannte, der sich von der Wahrheit abgewendet hat, der die Wahrheit mit Lüge vertauscht hat, der dann das Volk auch insoweit gelehrt hat, haben wir ja alles erlebt. Haben wir alles erlebt in der Vergangenheit. Aber was sagt Gott? Du vergisst das Gesetz deines Gottes. Und darum würde ich auch deine Kinder vergessen, ganz automatisch. Weil jetzt ja die wahre Lehre nicht mehr verkündigt wird, auch den Kindern nicht. Schauen Sie, eine große Warnung an die wahre Predigerschaft, sich nicht auf eine solche falsche Bewegung einzulassen. Es hat es ja gegeben. Es wird es wieder geben. Wir wissen ja, dass es zu einem Abfall kommen wird. Diese Warnungen sind da. Die Warnung ist, vergesst das Gesetz Gottes nicht. Und als Prediger in was auch immer, welcher Organisation man auch sein mag, hütet euch davor, die Erkenntnis Gottes zu verwerfen. Beachten wir hierzu Jakobus Kapitel 1 und Vers 25. Denn da wird es ganz deutlich, was mit halten und bewahren und vergessen und tun gemeint ist. Jakobus 1 und Vers 25. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, wir haben immer und immer wieder von dem Gesetz jetzt gelesen, wer durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Und interessanterweise wird hier ausgelassen, sollte aber drinstehen, die Lutherbibel 2009 hat es so, ist ein Täter des Werkes. Der wird selig sein in seiner Tat. Also kein vergesslicher Hörer sein, nachdem er das Gesetz erhalten hat, verstanden hat, durchgeschaut hat in das Gesetz. Aber man ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes Gottes. Darauf kommt es hier an. Der wird selig sein, der wird gesegnet sein in seiner Tat. Und hier wird dann der Unterschied zwischen nicht vergessen oder bewahren und dem Tun sehr deutlich. Und das bringt uns zu der Erkenntnis, dass Christen das Gesetz Gottes kennen und bewahren mögen, also nicht es vergessen haben, aber sie leben gleichwohl nicht danach. Sie kennen das Gesetz zwar, sie halten es im Sinne von behalten oder bewahren, aber sie tun es nicht. Jedenfalls nicht in aller Konsequenz, jedenfalls nicht ohne Kompromisse. Und das Tun ist das Hauptaugenmerk, auf das sich Gott richtet. Nicht nur alleine das Bewahren. Natürlich, Sie können es nicht tun, wenn Sie es nicht bewahren, wenn Sie nicht verstehen, was Sie tun sollen. Aber es geht um das Tun. Die Laodicea-Gemeinde tut es eben gerade nicht. Jedenfalls nicht in vollständiger Konsequenz. Schauen wir uns Römer Kapitel 2 an, Vers 13. Römer 2 und Vers 13. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch in diese Falle hineintappen, denn da, wir hören das Gesetz jeden Sabbat, nicht wahr? Es werden Predigten gehalten, es wird uns alles schön präsentiert. Wir müssen aufpassen, dass nicht das eine Ohr reingeht und das andere wieder raus. Was sagt uns Römer 2 und Vers 13? Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun. Die werden gerecht sein, oder besser, die werden gerechtfertigt werden, wie Luther 2009 es bringt. Die das Gesetz tun, die werden gerechtfertigt werden. Mit anderen Worten, nicht nur die es halten in dem Sinne, dass sie es bewahren, die es hören, bewahren, sondern sie müssen das auch anwenden in ihrem Leben. Römer 2, Vers 23 im gleichen Kapitel, ein paar Verse später, Vers 23. Was sagt Paulus uns hier? Er redet ja die Kirche an. Du rühmst dich des Gesetzes? Ah ja, ich habe das Gesetz, ich kenne alle die Gebote, ich kenne das auswendig. Du rühmst dich des Gesetzes und du schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes? Mit anderen Worten, man hat es zwar, man hält es zwar in dem Sinne von, man bewahrt es, man hält daran fest, aber man tut es nicht. Und Gott sagt, dann schändest du mich damit. Und das ist das Problem zum Beispiel mit Thyatira. Wenn Sie die Botschaft an Thyatira lesen, da finden Sie, dass Christus sagt, ich kenne deine Werke, aber ihr duldet Isabel, die euch verführt, die Gemeinde verführt, Götzendienst zu betreiben. Also die Werke waren nicht vollkommen. Wir hatten schon einige Werke, aber nicht genug. Und sie haben sich nicht gescheut, Götzendienst in ihrem Leben zuzulassen. Die hatten möglicherweise einmal gewusst, Weihnachten ist verkehrt, Ostern ist verkehrt, Halloween ist verkehrt. Hört gut zu, ihr Kinder. Weihnachten ist verkehrt. Wir haben einige vor vielen Jahren gesagt, ja, es ist verkehrt. Und jetzt halten sie es. Sie haben es gewusst, einmal. Aber haben diese Erkenntnis nicht bewahrt. Und so haben sie dann den Punkt erlangt, wo sie es zuließen, dass Götzendienst in ihr Leben gelangt ist. Was sagt er über die Sardiskirche? Er sagt, deine Werke sind nicht vollkommen. Sie haben Werke, aber sie leben Gottes Gebote nicht in vollkommener Weise. Halbherzig, kompromissbereit. Und von daher erhalten sie keinen Schutz, wenn es um den Ort der Sicherheit geht. Wenn es darum geht, vor dem Satan am Ort der Sicherheit beschützt zu werden. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass wir das Gesetz, die Gebote Gottes halten oder besser behalten, daran festhalten, aber auch tun müssen. Ich möchte Ihnen einige Stellen deutlich machen, die das klar und verständlich zum Ausdruck bringen. 1. Mose 18, Vers 19. 1. Mose 18 und Vers 19. Und hier sagt Gott etwas sehr Bezeichnendes über Abraham und seine Kinder. Und das liest man sich wie folgt in Luther 1912. Da wird es besser übersetzt als zum Beispiel in den neueren Lutherbibeln. In der Lutherbibel 1912 wird 1. Mose 18, Vers 19 wie folgt wiedergegeben. Gott sagt, ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Schauen Sie, Gott stottert hier nicht rum. Er sagt nicht, ich weiß, dass er des Herrn Wege halten und halten wird. Nein, halten und tun, zwei verschiedene Dinge hier. Halten im Sinne von bewahren, aber tun ist eben die notwendige Konsequenz. 2. Mose 15, Vers 26. 2. Mose 15 und Vers 26. Auch hier eine sehr wichtige Stelle, auch im Hinblick auf Krankheiten. Wir wissen ja, dass Christus nicht nur für uns gestorben ist, damit wir Vergebung der Sünde erlangen können. Er ist auch jemand gewesen, der für uns gelitten hat, sodass wir Heilung erhalten können von unseren Krankheiten. Wenn wir sein Opfer annehmen, wenn wir den Glauben haben. Und so lesen wir hier in 2. Mose 15, Vers 26, denn mehr ist noch erforderlich. Nicht der Glaube, der theoretische Glaube allein. Gott sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, oder wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. Hier wird jetzt von tun und halten gesprochen. Man bewahrt die Gesetze und man tut sie. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt, kann es auch übersetzt werden. Aber Gott erwartet schon Gehorsam. Er erwartet schon, dass man sich an seine Gesetze erinnert und sie dann auch hält. Und so lesen wir in 3. Mose 26 und Vers 3. 3. Mose 26 und Vers 3. Es geht hier nicht nur um physische Heilung, es geht auch um physische Segnungen. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln? Man kann auch übersetzen, werdet ihr in meinen Satzungen leben? Wie die Lutherbibel 2009 es sagt, es ist eine Lebensweise. Man lebt einfach so und meine Gebote halten und tun. Heißt nicht nur halten, heißt nicht nur tun, es heißt beides. Man bewahrt es und man tut es. So will ich euch Regen geben zur rechten Zeit. Vers 4, und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Feld ihre Früchte bringen. Einige sagen, ja, es ist total erheblich oder unerheblich, wie man lebt. Das hat dann mit irgendwelchen physischen Segnungen nichts zu tun. Das ist nicht das, was die Bibel hier mehr sagt. Und was sagt Gott zum Volk Israel in 5. Mose 28, die Verse 13 bis 15? 5. Mose 28, die Verse 13 bis 15. Eine Prophezeiung für das Haus Israel, das moderne Haus Israel, das damalige Haus Israel, das Haus Juda. Aber letztendlich geht es auch um andere Nationen. Es ist nicht nur eingeschränkt für die Israeliten. Das Prinzip ist gleichwohl dasselbe. Es heißt hier in 5. Mose 28, Vers 13, Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Zu halten und zu tun. Vers 14. Und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Vers 15. Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann werden viele Flüche dann ausgesprochen. Die Lektion sollte klar sein. Es geht darum, das Gesetz Gottes zu bewahren, zu halten und es in seinem Leben anzuwenden. Das eine geht nicht und das ohne das andere. In Josua Kapitel 23, Vers 6 wird die folgende Ermahnung an das Volk Israel gegeben. Und ich lese das auch jetzt aus der Lutherbibel 1912. Josua 23 und Vers 6. So seid nun sehr getrost, dass ihr haltet und tut alles, was geschrieben steht im Gesetzbuch Moses, dass ihr nicht davon weichet, weder zur Rechten noch zur Linken. Also zunächst einmal nicht irgendwie sagen, ja, ich weiß zwar, was das Gebot sagt, aber das sehe ich nicht so, das kann ich vielleicht auch anders sehen. Und dann weicht man ab in seiner Lebensweise und geht Kompromisse ein. Eine weitere Stelle, Hesekiel Kapitel 11, die Verse 19 bis 20. Es geht auch um eine Gesinnungsfrage. Wie sieht man das? Was für eine Gesinnung hat man? Und wenn man das eben nicht so sieht, wenn man eben meint, man könnte mit Gott oder der Kirche Gottes argumentieren und meinen, ja, ich sehe das aber anders und besser, dann sollte man sich fragen, ob man vielleicht zu Gott beten sollte, einem eine richtige, wahre Gesinnung zu schenken. In Hesekiel 11, die Verse 19 bis 20, da sagt Gott nämlich Folgendes. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, Vers 20, damit sie in meinen Geboten wandeln oder auch leben, wie die Lutherbibel 2009 sagt, damit sie in meinen Geboten leben und meine Ordnungen halten und danach tun. Wiederum zwei Dinge, die zusammengehören, aber die nicht identisch sind. Man muss es bewahren, halten, daran festhalten und dann danach leben, es tun. Und im gleichen Buch, Hesekiel 37, Vers 24, erneut eine Stelle. Warum wird das wohl so gesagt, wenn alles das dasselbe wäre? Würde ja gar keinen Sinn ergeben. Hesekiel 37, Vers 24. Da sagt Gott, mein Knecht David soll ihr König sein. Und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln oder leben in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Man muss also die Gebote Gottes halten, im Sinne von bewahren, an sie denken, ihrer gedenken, und dann muss man sie tun. Das Problem mit den Christen, und es sind Christen, es sind ja Teile des Leibes Christi. Laodicea ist ja nun ein Teil des Leibes Christi, so auch die Überbleibsel von Thyatira und von Sardes. Aber das Problem ist, das sind diejenigen, die nicht beschützt werden, weil sie zwar die Gebote halten oder ihre Gedenken mögen. Sie haben die Gebote schon bewahrt. Sie wissen schon, was die Gebote sind. Sie haben sie nicht vergessen. Aber sie leben nicht unbedingt danach. Sie befolgen sie nicht unbedingt. Jedenfalls nicht in letzter Konsequenz. Und so lesen wir erneut Psalm 103, die Verse 17 bis 18. Psalm 103 und die Verse 17 bis 18. Die Gnade aber, nun Gnade ist unter anderem unverdiente Vergebung. Es kann auch Gunst bedeuten, dass uns Gott günstig ist, uns segnet. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, ehren, respektieren. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, Vers 18, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken, an seine Gebote, dass sie danach tun. Es geht nicht nur um das Gedenken, das Festhalten, es geht darum, dass man auch danach tut. Es gab eine Situation einmal, wo Christus predigte im Haus und die Mutter und die Brüder kamen und wollten ihn da rausholen. Lukas Kapitel 8, die Verse 19 bis 21. Hat Christus dann Kompromisse geschlossen und gesagt, okay, ich höre jetzt auf zu predigen, ich komme jetzt raus, weil meine Mutter und meine Brüder draußen sind und die wollen nicht, dass ich hier predige. War das seine Reaktion? Natürlich nicht. Lukas 8, die Verse 19 bis 21. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Aber andere Parallelstellen sagen uns, sie kamen, um ihn da rauszuholen. Die sagten, er ist ja von Sinnen geworden, was er da alles von sich gibt. Vers 20. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter, deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Wollen, dass du aufhörst, diesen Unsinn zu predigen, nicht wahr? Vers 21. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Nicht nur hören, nicht nur am Sabbat sich Predigten anhören, vielleicht auch während der Woche, und dann ein vergesslicher Hörer ist, der dann wieder alles vergisst, was man gehört hat. Nein, die es hören, die es bewahren, die es halten und die es tun. Das fehlt eben gerade bei der Gruppe, die nicht beschützt werden. Und wir müssen uns natürlich klar werden, dass wir alle in der Laodicea-Ära leben. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne, der heute lebt, ein Laodicea sein muss, keineswegs. Es gibt ja auch diese Überbleibsel, die Überreste von Philadelphia, allerdings auch Sardes und Thyatira. Aber wir müssen den philadelphischen Geist haben, den Geist, der in der Bibel beschrieben wird. Das heißt, weil du mein Wort bewahrt hast, daran festgehalten hast, nicht aufgegeben hast, nicht Konsequenzen ignoriert hast, nicht Kompromisse geschlossen bist. Deswegen werde ich dich vor der Stunde der Versuchung kommen, die über die ganze Erde kommen wird. Oder vielmehr werde ich dich von der Stunde der Versuchung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird. Nun, das ist der eine Aspekt. Also die Leute, die nicht am Ort der Sicherheit geschützt werden, das sind die, die die Worte Gottes, das Gesetz Gottes halten, aber nicht halten in dem Sinne, dass sie es konsequent tun, halten im Sinne von bewahren, aber nicht unbedingt danach leben. Jedenfalls nicht mit Eifer, mit Überzeugung, ohne Kompromisse. Aber es heißt ja noch mehr. Es heißt ja auch, sie werden nicht beschützt, die das Gesetz halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Was ist jetzt damit gemeint? Inwieweit haben sie das Zeugnis Jesu Christi und inwieweit reicht das nicht aus, um geschützt zu werden? Nun, sie haben das Wissen, was das Zeugnis Jesu Christi ist. Sie wissen, was er bezeugt hat. Sie mögen sogar an der Evangeliumsverkündigung zu einem Zeugnis beteiligt gewesen sein. Wir wissen ja, dass sie zu Christus kommen werden, einige sogar, die noch nicht einmal im Leibe Christi sein werden und sagen, ja, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan, große Wunder verbracht und so weiter und so fort. Und Christus sagt, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Doch hier wiederum, die das Gesetz nicht getan haben. Also die mögen schon in gewisser Weise an dem Werk der Kirche beteiligt gewesen sein, aber nicht mit dem Enthusiasmus, nicht mit dem Ziel, nicht mit der Kompromisslosigkeit, nicht mit der Freude an Gottes Werk, an Gottes Tun. Sie mögen sogar Prophezeiungen verstanden haben. Einige sind sehr groß darin, in den Prophezeiungen herum zu suchen, ob sie vielleicht irgendwo was entdecken können, was andere vielleicht noch nicht wissen. Dann haben sie dann solche Charts zusammengestellt, wann genau das geschieht und dann geschieht dieses und jenes und dann kommt Christus an dem und dem Zeitpunkt zurück. Ich habe ich alles schon gesehen, alle diese Charts kann man vergessen, die stimmen alle hinten und vorne nicht. Denn Christus sagt uns ja, er wird zu einer Zeit kommen, wenn wir es nicht meinen. Und keiner kennt den Zeitpunkt seines Kommens, nur nicht einmal er selbst. Und nicht einmal die Engel, sondern allein der Vater. Aber sie mögen Prophezeiungen verstehen, zu einem gewissen Grade. Lesen wir Offenbarung Kapitel 19 und Vers 10. Offenbarung 19 und Vers 10. Hier wurde dem Johannes vieles gezeigt, im Buch der Offenbarung natürlich, was alles Prophezeiung ist und was geschehen wird, im Zeitpunkt hauptsächlich des Tages des Herrn, dieser Zeitspanne die mit ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Und in Offenbarung 19 und Vers 10, da war der so total davon eingenommen, was ihm dieser Engel da gezeigt hatte, da heißt es, ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Natürlich darf man in keinster Weise niemals Engel anbeten. Man soll auch nicht einmal versuchen, mit Engeln in Kontakt zu geraten. Ich glaube nämlich sehr leicht dann, mit den falschen Engeln in Kontakt geraten kann, mit denen sprechen kann. Und man meint, es sei ein wahrer Engel, in Wirklichkeit war es ein Dämon. Deswegen, wenn Gott einem durch einen Engel etwas sagen will, dann wird das Gott schon auf seine Weise tun. Aber wir sollten uns davon fernhalten, zunächst einmal Kontakt aufnehmen zu wollen. Aber der Johannes, der fiel jetzt zu den Füßen des Engels nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und nun sagt er hier, was in diesem Augenblick mit dem Zeugnis Jesu gemeint war. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Oder wie es andere Übersetzungen besser bringen, wie zum Beispiel die Menge Bibel schreibt, Geist der Weissagung, das heißt der Prophetie oder des Prophetenstandes. Die haben Erkenntnis gehabt im Hinblick auf die Prophezeiung. Die haben also das Zeugnis Jesu, die haben eine Erkenntnis über die Prophezeiungen, aber das langt ja nicht aus. Das langt ja in keinster Weise aus. Die Zürcher Bibel schreibt, denn im Zeugnis für Jesus äußert sich der Geist der Prophetie. Also hier wiederum, es geht um die Prophetie, um die Prophezeiung. So ist es also nicht so, dass sie das Zeugnis Jesu abgelehnt hätten. Es ist noch nicht mal so, dass sie die Prophezeiungen, wie sie verstanden worden waren, abgelehnt hätten. Nun, was ist zunächst einmal das Zeugnis Jesu? Auch das ist wichtig zu begreifen, denn das heißt ja, sie haben das Zeugnis Jesu. Johannes Kapitel 3, die Verse 31 und 32. Johannes Kapitel 3, die Verse 31 bis 32. Der von oben her kommt, der ist über allen. Christus spricht von sich selbst. Der von oben her kommt, der ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, Jesus Christus, der ist über allen und bezeugt, gibt Zeugnis ab, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Nun, die in der Laodicea-Gruppe sind, die nehmen das Zeugnis schon an. Wir haben das Zeugnis Jesu. Alles, was Jesus uns bezeugt hat, alles, was er uns erklärt hat, das nehmen sie schon an. Das haben sie schon. Aber ähnlich wie diejenigen, die an Christus glaubten und die ihm glaubten, von ihm gewichen sind, als er ihnen etwas sagte, was sie nicht akzeptieren wollten. Also sie haben das Zeugnis Jesu. Sie haben, bewahren, verstehen das Zeugnis Christi. Für sie trifft sogar zu, was wir in Jesaja Kapitel 8 und Vers 16 lesen. Jesaja 8 und Vers 16. Etwas, was die meisten eben nicht begreifen können, weil das nicht auf sie zutrifft. Jesaja 8 und Vers 16. Das heißt, binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Das habe ich aus der Lutherbibel 1912 übernommen. Da heißt es noch einmal, binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Oder wie Luther 2017 es bringt, verschließe das Zeugnis, versiegle die Weisung in meinen Jüngern, sodass sie das Zeugnis Jesu haben können, was die meisten Menschen heute nicht haben können. Und wir lesen auch in der Lutherbibel 2009, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Die meisten Menschen heute, die meinen, Christus sei gekommen, dass das Gesetz abgeschafft sei, sie bräuchten das Gesetz nicht mehr zu halten. Das trifft auf die Laodicea-Gruppe nicht zu. Die haben schon das Zeugnis Jesu. Die haben schon das Gesetz Gottes bewahrt, in dem Sinne, dass sie schon verstehen, wie man leben muss. Aber wie ich sagte, sie tun es nicht mit vollem Eifer, mit voller Überzeugung, mit letzter Konsequenz. Und wenn wir uns wiederum auf die Prophetie einlassen, was nützt uns das Verständnis der Prophetie? Was nützt uns das Verständnis, den Geist der Prophetie zu haben, die Worte Christi, das Zeugnis zu haben, wenn man keine Liebe hat? Das sagt uns Paulus im Korintherbrief. Ich kann alles verstehen. Nicht wahr? Aber wenn ich keine Liebe habe, was nützt es das? Es nützt absolut nichts. Was ist Liebe? Wir sollten alle wissen, was Liebe ist. Liebe Gottes ist das Halten der Gebote. Aber jetzt das Halten im Sinne von befolgen. Nicht nur bewahren, auch befolgen. Danach leben. Sie können nachher 2. Johannes 6 aufschlagen, wo wir lesen, und ich lese aus der Lübrige 2009, das ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten leben. Hier das Halten im Sinne von danach leben. Nicht nur einfach es zu kennen. So ist die Liebe Gottes das Halten oder das Befolgen, das Leben nach den Geboten Gottes. Mit anderen Worten, man befolgt die Gebote, indem man sie ausübt. Und das zeigt wahre Liebe, denn wie würden Sie Liebe definieren? Liebe ist die ausströmende Anteilnahme am Wohl des Nächsten. Und das fehlt scheinbar der Gruppe, die nicht als würdig erachtet werden, um am Ort der Sicherheit beschützt zu werden. Ja, sie halten die Gebote, ja, sie haben das Zeugnis Jesu, aber der Aspekt, es wirklich in letzter Konsequenz auch durchzuführen, danach zu leben, das Zeugnis Jesu auch in seinem Leben anzuwenden, der fehlt. Und so geht es um uns heute, dass wir uns eben auch auf diese Situation vorbereiten und uns selbst prüfen. Die Selbstprüfung, die vor dem Passa stattfand, sollte ja weitergehen. Die sollte ja das ganze Jahr hindurch weitergehen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Gilt das für uns auch? Wir sollen ja beten zu Gott, dass er uns als würdig erachtet, allem dem, was geschehen wird, zu entfliehen. Das bezieht sich auf die große Trübsal. Und vor den Menschensohn gestellt zu werden, wenn er kommt. Das bezieht sich auf seine Wiederkunft und natürlich die Tatsache, dass wir dann im Reich Gottes in der ersten Auferstehung sein werden. Also denken wir daran, wenn die Bibel solche Aussagen macht, es ist manchmal sehr wichtig, ein bisschen tiefer einzudringen in das, was gesagt wird, und zu überlegen, ja, was ist damit eigentlich jetzt auch gemeint? Man kann diese Dinge einfach leicht überlesen und dann kriegt man den gesamten Zusammenhang nicht mit. So, und damit möchte ich heute schließen. Ich möchte mich noch einmal für alle eure Loyalität bedanken. Wie ich das immer sage, wenn ich zum Abschluss zu Ihnen rede, ich hoffe, dass ich alle, und ich meine alle, wiedersehen werde zum Laubhüttenfest. Dass da nicht einige abgesprungen sind in der Zwischenzeit, weil sie zwar die Gebote kennen, das Zeugnis Jesu haben, aber nicht in letzter Konsequenz es gelebt haben, wie sie es hätten leben sollen.